Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo, und heute sind wir in der Guantanamo-Bucht auf Kuba, im umstrittenen Gefangenenlager, das US-Präsident George W. Bush damals nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eröffnen ließ und mit vielen mutmaßlichen Terroristen füllte.
I'm announcing today that Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah, Ramzi bin al-Shib and 11 other terrorists have been transferred to the United States Naval Base at Guantanamo Bay.
Over 7 years, we have detained.
7 Jahre lang haben wir hunderte Menschen auf Guantanamo gefangen gehalten, aber die Militärkommissionen haben in all dieser Zeit ganze 3 Gefangene verurteilt. Und das oberste Gericht erklärte das System 2006 für ungültig. 525 Gefangene wurden unter der Bush-Regierung entlassen, also 2/3, noch bevor ich ins Amt kam und die Schließung anordnen konnte.
I just signed an order directing Secretary Mattis to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay.
Sehr viel Applaus für Donald Trump von seinen Republikanern für den Weiterbetrieb des Gefängnisses auf der US-Basis Guantanamo. Davor hat US-Präsident Obama noch die Schließung angeordnet und er reduzierte die Zahl der Insassen deutlich. Aber die könnte sich nun wieder erhöhen, geht es nach dem neuen US-Präsidenten. Also geht die Diskussion um den rechtsfreien Raum auch weiter, in dem mein Kollege Burkhard Birke vor kurzem war. Erstmal hallo.
Schönen guten Abend.
Sie waren auf der US-Militärbasis auf Kuba. Davon werden Sie heute uns ausführlich erzählen. Warum werden dort überhaupt noch Journalisten hingeführt von der US-Armee?
Guantanamo hat natürlich als Gefangenenlager einen sehr schlechten Ruf bekommen durch die Fehler und die Folter, die am Anfang dort stattfand. Wir erinnern uns alle noch an die orangefarben gekleideten Gefangenen, die quasi wie in Käfigen, in Camp X-Ray war das, gehalten wurden. Das dauerte eigentlich nur 6 Monate. Die Foltermethoden dauerten allerdings einige Jahre. Und um diesen schlechten Ruf ein wenig wettzumachen und zu zeigen, dass man diese Gefangenen halbwegs menschenwürdig behandelt, werden immer wieder mal ganz sporadisch Journalisten eingeladen.
Sie waren dabei, allerdings auch mit großen Einschränkungen, von denen Sie gleich zum Anfang erzählen.
Operational Security is a capability that identifies and controls critical information.
Bevor wir zum Hauptteil des US-Stützpunktes Guantanamo kommen, erläutert Commander Ann Lianos Operational Security. Man könnte auch sagen, die Zensur. Sämtliche Aufnahmen von uns Journalisten werden allabendlich einer strengen Überprüfung unterzogen. Sprachaufnahmen nur mit autorisierten Personen. Es gibt keinen direkten Kontakt mit Gefangenen, selbst mit den 5 erwiesenermaßen Unschuldigen nicht. Bilder von Antennen, der Meerwasserentsalzungsanlage auf Guantanamo und vor allem der Zugänge und Kameras an den Gefangenenlagern sind ebenso tabu wie Gesichter, Namen und Rang fast aller uns begleitenden Soldaten oder von Gefangenen. Die Insassen warten hinter dieser schweren Sicherheitstür. Sie ist der einzige Zugang in den doppelt eingezäunten Hochsicherheitstrakt. Wie am Flughafen werden alle, auch und vor allem die Mitglieder des Wachpersonals, kontrolliert und abgetastet. Handys müssen die Aufpasser draußen in kleine Kästchen sperren. 1800 Soldaten und Fachkräfte der Joint Task Force Guantanamo bewachen im Schichtdienst die noch 40 Insassen, macht 45 Aufpasser für einen Inhaftierten.
Welcome to Camp 5 Maximum Security Detention Facility.
Ein Offizier begrüßt uns und erläutert, der Trakt, wo die Gefangenen leben, wurde gerade umgebaut und renoviert, nach dem Vorbild von Hochsicherheitsgefängnissen auf dem US-Festland.
Ich darf Ihnen nicht sagen, wo die verschiedenen Gefangenen untergebracht sind. Es gibt einige, die sich an die Regeln halten, andere bekommen Sonderbehandlung, je nach ihrem Verhalten. Ich kann nicht ins Detail gehen.
Wimmelt der leitende Offizier Steve Yamashita die Frage nach Klassifizierung und Unterbringung der verbliebenen 40 von insgesamt einmal 780 Guantanamo-Häftlingen ab. So viel Geheimniskrämerei erscheint mir unverständlich. als ob ein Terrorkommando versuchen könnte, Häftlinge aus dem Hochsicherheitstrakt des Lagers auf einem isolierten und von tausenden Soldaten geschützten Marinestützpunkt zu befreien. Was die Offiziere nicht preisgeben, weiß Carol Rosenberg, Sonderkorrespondentin für Guantanamo der Zeitung Miami Herald. Vom ersten Gefangenentransport am 11. Januar 2002 bis heute hat sie die Entwicklung dokumentiert.
About half of them, they get to live what they call communally. They can eat together.
Etwa die Hälfte der Gefangenen darf in Gemeinschaft leben. Sie dürfen zusammen essen, beten, Fernsehen schauen. Es wird ihnen Ablenkung geboten. Denn vor einigen Jahren waren die Gefangenen ständig in ihren Zellen eingesperrt und da kam es häufig zu Reibungen mit den jungen Wärtern.
Spezielle Durchreichen sollen jetzt verhindern, dass es zu Reibereien kommt und Häftlinge Wärter anspucken. Die Zellen sind über 2 Etagen angeordnet, Tageslicht gibt es dort nicht. Schemenhaft können wir die Inhaftierten sehen, eine Doppelreihe von mit Draht durchwobenen Fenstern trennt uns. Einige tragen Zivilkleidung, andere khakifarbene Anzüge. Einer ist am Lesen, ein anderer läuft unruhig auf und ab. Irgendwie erinnert mich dieser Besuch an den Zoo, wie Tiere im Käfig werden die Gefangenen gehalten.
As you can see out in the large area out here.
Hier sehen Sie eine größere Fläche mit Tageslichteinfall. Die Gefangenen dürfen sich innerhalb dieses Zellblocks und in den Erholungsräumen 22 Stunden am Tag frei bewegen.
Bildschirme und Playstation sind zu sehen. Die Insassen, die die Regeln respektieren, dürfen auch in die glühende Hitze hinaus, um auf einem eingezäunten kleinen Terrain zu gärtnern.
So the classes we teach. We've mentioned some in passing, horticulture.
Wir unterrichten Gartenbau, erteilen aber auch Englischunterricht auf Arabisch, Mathematik und Naturwissenschaftsunterricht sowie Sozialwissenschaften und Wirtschaft werden angeboten. Hinzu kommt noch Unterweisung in Ernährung und Fitness, was bei einer alternden Gefängnisbevölkerung auf großes Interesse stößt.
Die Guantanamo-Häftlinge werden älter. Einige sind seit mehr als 16 Jahren in Gefangenschaft. Deshalb wurde auch für Millionen US-Dollar eine Kranken- und eine Intensivstation mit jeweils 3 Betten eingerichtet. Krankenschwestern, mehrere Ärzte und 3 Psychologen stehen zur Betreuung bereit.
Die Krankheitsbilder der Gefangenen entsprechen der vergleichbaren Bevölkerungsgruppe in den USA. Männer zwischen 33 und 70 Jahren mit entsprechend akuten und chronischen Beschwerden. Stoffwechselprobleme infolge der westlichen Ernährung, Vorstufen von Diabetes, zu hoher Blutzucker und Blutdruck, ein wenig Übergewicht.
Berichtet der leitende Arzt der Marine, der auch auf Anonymität Wert legt und keine Zweifel daran lässt, dass auf nicht religiöses Fasten nach wie vor mit Zwangsernährung reagiert wird. Neben der neuen Krankenstation und Umbauten im Camp gibt es auch Pläne für einen Neubau in Guantanamo. US-Präsident Trump will anders als sein Vorgänger Obama das Gefangenenlager weiter betreiben. Konteradmiral John Ring führt seit einigen Monaten das Kommando der Joint Task Force.
We're going through a process to look at what's going to take to stay here for 25 years.
Wir planen gerade für die nächsten 25 Jahre. Für die Gefangenen brauche ich wirklich das Lager Nummer 8. Für die Soldaten brauche ich demnächst neue Unterkünfte. Das soll jetzt eine Entwicklungsgesellschaft klären. Sie soll den Bedarf für eine Unterbringung der Soldaten und der Gefangenen für 25 weitere Jahre oder länger feststellen.
Mit knapp 90 Millionen US-Dollar soll zunächst ein neuer Trakt im Gefangenenlager auf dem Militärstützpunkt Guantanamo gebaut werden. Auch die Unterbringung der Truppen soll in den nächsten Jahren für Abermillionen verbessert werden. Dazu kommen die laufenden Kosten. Das Jahresbudget für die Bewachung der 40 Männer beträgt ca. 80 Millionen Dollar. Es sind wohl die teuersten Gefangenen der USA, die hier leben. Das US-Verteidigungsministerium bezifferte vor einigen Jahren die Kosten pro Gefangenen auf 2,7 Millionen Dollar pro Jahr. Carol Rosenberg vom Miami Herald kommt auf 11 Millionen. Sie rechnet Kosten für Personal und für den Militärstützpunkt teilweise mit ein. Und warum das Ganze? Von den 40 Häftlingen, die aus 13 Ländern stammen, wurde bisher nur einer verurteilt und sitzt nun seine lebenslange Strafe ab. Ein anderer ist für schuldig erklärt und wartet auf seine Strafe. 5 sind sogar erwiesenermaßen unschuldig, bleiben aber inhaftiert wie Schwerstverbrecher. 2 hatten die Möglichkeit, in ein Drittland auszureisen, weigerten sich jedoch, in den Flieger auf dem Rollfeld einzusteigen, weil sie nur in ihr Heimatland wollten oder Repressalien fürchteten. Für die 3 anderen laufen offenbar keine ernsthaften Bemühungen, ein Abnehmerland zu finden. Nur gegen 9 laufen noch Prozesse vor der Militärkommission, unter ihnen der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001, Khalid Scheich Mohammed und 4 seiner Gefolgsleute. Ein Feigenblatt, sagt Andreas Schüller, Menschenrechtsanwalt vom European Center for Constitutional and Human Rights.
Die Militärkommissionen an sich sind auch eine Farce, weil sie rechtsstaatlichen Verfahren nicht gerecht werden, weil sie speziell eingerichtet wurden in Guantanamo, um dort die konkreten Fälle abzuarbeiten, aber vorne und hinten nicht geeignet sind, was zum Beispiel die Unabhängigkeit der Arbeit der Anwältinnen und Anwälte angeht, was die Beteiligung der Betroffenen angeht, was die Prozessordnung betrifft.
Menschenrechtsanwalt Schüller und andere beklagen auch und vor allem, dass in Guantanamo immer noch 24 Häftlinge einsitzen, ohne Prozess, ohne Beweis ihrer Schuld, Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, so wie seinerzeit der Franzose Murad Benchali, der in Pakistan festgenommen worden war, als er aus einem Al-Qaida-Trainingscamp geflüchtet war und dann in Guantanamo landete, bis ihn Frankreich nach 2,5 Jahren rausholte.
Die Amerikaner haben besondere Verhörmethoden erfunden. Sie ließen uns nicht schlafen, verlegten uns alle halbe Stunde in eine andere Zelle, legten uns Handschellen in schmerzhaften Körperhaltungen an, drehten die Klimaanlage voll auf, übergossen uns mit kaltem Wasser, beschalten uns mit Musik, dann diese Lichtstrahler.
Meist verliefen die Verhöre schmerzhaft und ohne Ergebnisse, sagt Murad, dem nie eine aktive Beteiligung am Terror nachgewiesen werden konnte, der in seiner Heimat dann aber eine Zeit lang wegen Beihilfe zum Terrorismus einsaß. Noch schlimmere Demütigungen verschweigt der Enddreißiger. Systematische Folter war das, auch wenn dem Franzosen das Waterboarding, der simulierte Tod durch Ertrinken, erspart blieb. Diese erweiterten Verhörmethoden, so der beschönigende Ausdruck, waren bis 2005 nicht nur für Guantanamo von höchster Stelle abgesegnet.
Als wir von diesen Verhörpraktiken erfuhren, war klar, dass sie gegen die Verfassung verstießen, wo Folter und Grausamkeit verboten sind. Und auch der Verteidigungsminister darf nichts Illegales anordnen.
Mark Fallon war damals leitender Ermittler der Navy. Er und seine Leute mussten die Beweise gegen die mutmaßlichen Terroristen beschaffen. Überrascht wurden sie von den Verhörmethoden, die damals vor allem von Guantanamo-Kommandant Geoffrey Miller, einem Artilleriegeneral, systematisch angewandt wurden. Gegen Geoffrey Miller und andere Verantwortliche für die Misshandlung und Folter der Gefangenen auf Guantanamo hat das Center for Constitutional and Human Rights unter anderem in Frankreich Prozesse angestrengt als Abschreckung. Bislang allerdings mit mäßigem Erfolg. Die dunkle Phase von Guantanamo reicht bis 2006, 2007 etwa.
We do have a bad reputation.
Wir haben einen schlechten Ruf. Commander Ring redet nicht um den heißen Brei herum. Bei allen vorbildlichen Hochsicherheitstrakten und Krankenstationen bleiben doch die früheren Bilder der Männer in orangefarbenen Anzügen, die im einstigen Camp X-Ray in Käfigen unter freiem Himmel gehalten und rund um die Uhr beschallt wurden. Nur wenige Monate wurden die Gefangenen im Jahr 2002 so gehalten, aber diese Bilder gingen um die Welt. Über Camp X-Ray ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras gewachsen. Abgerissen werden darf es, wie andere Camps und Einrichtungen, aus juristischen Gründen nicht, wegen der erhobenen Vorwürfe und möglicher Nachuntersuchungen. Vögel zwitschern in der heißen Tropenluft. Zweifelsohne werden die Gefangenen menschenwürdiger behandelt als in den ersten Tagen. Es wird auch halal gekocht, es gibt Kurse, die Bibliothek darf genutzt und einmal im Monat mit der Familie in der Heimat gesprochen werden. Das ändert freilich nichts am fragwürdigen Status als Enemy Combatants, Feinde, die im Kampf gefangen genommen wurden, wie Commander Chris Williams, Jurist der Joint Task Force, erläutert.
A civilian
Zivilisten, die an kriegerischen Handlungen teilnehmen, verlieren ihren Status als schützenswerte Zivilisten und bekommen den Status nicht privilegierter Kämpfer. Es handelt sich um Leute, die in einem Konflikt Gewalt anwenden, ohne unter das Kriegsrecht zu fallen und nicht den Status als Kriegsgefangener genießen.
Im Klartext, Terroristen sehen aus wie Zivilisten, sind aber keine. Vor allem sind es keine Soldaten in Uniform, die in einem erklärten Krieg für einen Staat kämpfen und dann gemäß der Genfer Konvention als Kriegsgefangene behandelt werden müssen. Das führt zu einer Sonderbehandlung mit erheblich eingeschränkten Rechten. Dazu kommt der besondere Ort. Hier auf Guantanamo, dem US-Stützpunkt auf Kuba, gilt nicht die US-amerikanische Rechtsprechung, die zum Beispiel Folter untersagt. Und ein Ende dieses Zustandes ist nicht absehbar, solange die USA sich offiziell im Krieg gegen den Terror befinden, erklärt Journalistin Carol Rosenberg vom Miami Herald.
These guys aren't convicted of anything. They're not prisoners in the United States. They're like war prisoners.
Diese Menschen sind nicht verurteilt. Es sind Gefangene eines unkonventionellen Krieges, dem Krieg gegen den Terror. Aus Sicht der Menschenrechtsvertreter ist das problematisch, denn das ist ein Krieg, bei dem es keinen Gegner gibt, der kapitulieren könnte. Und das heißt, wir können sie erst gehen lassen, wenn der Krieg vorbei ist. Aber da der Kampf gegen Terror der ewige Krieg genannt wird, sprechen wir beim Miami Herald von den ewigen Gefangenen.
Und deren Zahl könnte bald wieder wachsen. US-Präsident Trump hält nach eigenen Aussagen durchaus etwas von Folter und hatte zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, die Bad Guys, also die bösen Jungs, nach Guantanamo bringen zu wollen. Dabei denkt der Präsident offenbar an IS-Kämpfer. Die Anweisungen des Oberbefehlshabers sind klar, Konteradmiral John Ring.
Wir sind vorbereitet, neue Häftlinge aufzunehmen. Wir könnten 40 zusätzlich aufnehmen, dann läge die Gesamtzahl bei 80. Das würde natürlich ein paar Wochen dauern und sie würden gruppenweise kommen. Mit zwei zusätzlichen Wachkompanien könnten wir sogar 160 zusätzlich aufnehmen. Insgesamt wären das dann 200 Gefangene.
So der Kommandeur der Wachmannschaften auf der US-Militärbasis Guantanamo. Herr Birke, ich habe mich ja gefragt, beim Hören Ihrer Schilderung sehen denn die Wachleute, diese Soldaten, die 40 Inhaftierten, die schon sehr lange dort sind, viele wissen nicht warum, wann sie wieder weg können, sehen Sie die immer noch als Menschen oder nur noch als Objekte?
Manchmal hat man wirklich den Eindruck, als würde das einfache Wachpersonal diese Gefangenen eher als Objekte denn als Menschen betrachten. Die Gefangenen haben direkten persönlichen menschlichen Kontakt, der eigentlich nur mit ihren Anwälten, mit dem medizinischen Personal, also den Krankenschwestern, den Psychologen und den Ärzten, ansonsten gibt es kaum menschlichen Kontakt. Untereinander ja, aber nicht mit dem Wachpersonal. Und man muss sich vorstellen, dass natürlich auf beiden Seiten eine Art Abneigung herrscht, um nicht zu sagen Hass. Denn diese Menschen fühlen sich auch zu Recht ungerecht dort festgehalten, die Gefangenen einerseits. Andererseits das Wachpersonal hat vor allen Dingen in den Anfangszeiten genau diese mutmaßlichen Terroristen für die Tausenden von Toten des Anschlags auf das World Trade Center verantwortlich gemacht und hat sie von der Warte aus eben mit Hass betrachtet. Aber mittlerweile hat sich es etwas entspannt, wie mir auch Carol Rosenberg von Miami Herald erzählt hat, die das ja schon von Anfang an begleitet hat und den Vergleich anstellen kann. Dennoch kam mir die ganze Behandlung sehr unmenschlich vor und es gab eine große Distanz zwischen den Gefangenen.
Und Sie haben ja auch erzählt, dass es für die Soldaten, die einfachen Soldaten, schwierig ist, dort zu leben. Sie kommen ganz kurz nur dorthin?
In der Tat, die Soldaten sind dort immer nur für 9 Monate abgeordnet, zu kurz eigentlich, um richtig in die Materie einzutauchen. Sie beschäftigen sich eigentlich auch nicht mit den Hintergründen, warum diese Gefangenen dort sind. Wir haben trotz des Verbots dann doch mit dem einen oder anderen einfachen Soldaten sprechen können und dann merkt man schon, dass da nicht viele Vorkenntnisse da sind. Es ist auch für die Soldaten wie in einem goldenen Käfig, denn das Wetter ist gut, man kann schwimmen gehen, aber ansonsten wohnen die auch in ganz primitiven Unterkünften, zum Teil in Zelten, sind eben Soldaten, aber trotzdem ist es auch für die sicher nicht sehr angenehm.
Wie die Kubaner diesen goldenen Käfig betrachten auf ihrer Insel, das haben sie auch versucht herauszufinden. Sie haben mit einigen gesprochen. Was würden Sie sagen, wie ist die Stimmung gegenüber diesem goldenen Käfig im Südosten der kubanischen Insel?
Das war natürlich auf einer anderen Reise, weil man natürlich von Guantanamo, von dem Stützpunkt, nicht nach Kuba reisen darf. Aber ich hatte schon mal eine andere Reise nach Kuba und dort in Guantanamo mit Menschen gesprochen. Und überall in Kuba sieht man das mit Argwohn. Vor allen Dingen ist es ein Verstoß auch gegen den Pachtvertrag, denn der sieht nur vor Marinestützpunkt und Kohleladestation. Damals wurden ja die Schiffe noch mit Kohle beheizt. Aber nicht eben, dass dort ein Gefangenenlager und Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und das sehen die Kubaner mit Argwohn und ohnehin halten sie dieses Stück Land eigentlich für eines, das ihnen gehört.
Und trotz dieses Argwohns haben ja auch viele Kubaner dort gearbeitet, auf der US-Militärbasis früher. Mit einem haben sie auch gesprochen.
Yo soy el que voy hasta la frontera.
Ich bin derjenige, der an die Grenze geht und das Geld für die Rentner entgegennimmt. Momentan sind wir noch 49 oder 50, die Rente von den Amerikanern bekommen. Das Geld bringe ich in Kuba auf die Bank. Ich bin einer der zwei Beauftragten. Der andere ist krank und auch ich kann jeden Moment sterben.
36 Jahre lang hat der Kubaner Roddy Rodriguez auf der Naval Base, dem US-Marinestützpunkt Guantanamo, gearbeitet. Selbst zu Zeiten der Raketenkrise 1962 unter Präsident Kennedy beschäftigte der Stützpunkt zeitweilig bis zu 5000 Kubaner. Der 87-jährige Roddy lebt sehr gut, denn die paar hundert Dollar Rente, die er für 36 Jahre als einfacher Arbeiter bei den US-Amerikanern pro Monat bekommt, sind an seinem Wohnort Guantanamo ein kleines Vermögen. Roddy ist 87. Wer wohl nach seinem Tod an den berühmten Grenzzaun geht, um das Geld zu holen? Roddy hat gerne bei den Amerikanern gearbeitet, aber auch er ist, wie die meisten Kubaner, der Meinung, der Stützpunkt sollte Kuba übertragen werden. Die Rechtslage freilich ist eindeutig. Noch bevor es Kuba als Staat überhaupt gab, eroberten US-Truppen von den Spaniern 1898 die Landzipfel am Eingang der Bucht von Guantanamo. Seither steht das Gebiet unter amerikanischer Militärkontrolle.
Mit zwei Pachtverträgen wurde der Grundstein für den Stützpunkt gelegt. Der erste stammt aus dem Jahr 1903, der zweite von 1934. Danach zahlen wir 4.084 Dollar pro Jahr.
Erläutert Jay Overton, Sprecher des Marinestützpunkts Guantanamo. Den 4.000-Dollar-Scheck für 117 Quadratkilometer Land hat früher die Schweizer Botschaft an die Kubaner übergeben. Heute erledigt das die Botschaft in Havanna. Die kubanische Regierung löst die Schecks jedoch nicht ein.
Die US-Amerikaner haben illegale Dinge dort getan. Deshalb sind wir der Auffassung, dass der Marinestützpunkt illegal ist. Laut Vertrag darf Guantanamo als Kohlelager oder Marinestützpunkt, nicht aber als Gefängnis genutzt werden. Ein Gefängnis dort zu unterhalten ist illegal.
Aus dieser Zweckentfremdung leitet der frühere UN-Botschafter Kubas, Nestor Garcia, einen Anspruch auf das Territorium ab. Auch kommerzielle Aktivitäten sind untersagt. Da es aber ein Hamburger Restaurant und einen Sandwichladen namhafter Ketten gibt, wäre auch das streng genommen ein Verstoß gegen den Pachtvertrag, der nur in beiderseitigem Einvernehmen geändert werden kann.
Wir bestehen darauf, dass das kubanisches Territorium ist, dass es illegal ist, dort ein Gefängnis zu unterhalten und vor allem, dass der Vertrag unter Zwang, quasi mit der Pistole an der Schläfe, zustande gekommen ist. Wenn wir nicht unterschrieben hätten, wären wir kein unabhängiges Land geworden.
Guantanamo ist zwar berühmt und berüchtigt geworden wegen des Gefangenenlagers mit noch immer 40 teils unschuldig einsitzenden Häftlingen. In erster Linie bleibt Gitmo, wie die Soldaten Guantanamo gern nennen, für die US-Amerikaner jedoch ein Außenstützpunkt mit Vertretern aller Zweige der Streitkräfte, inklusive der Küstenwache. Es gibt eine Kirche, Sporteinrichtungen, ein irisches Pub, ein Supermarkt der Navy und eine Schule, an der letztes Jahr 12 Schüler Abitur ablegten.
There's about 6,000 residents on the base. As you see, a large
Ungefähr 6000 Menschen leben hier. Ein Großteil davon sind Zivilisten, die meisten aus den USA. Aber es gibt auch viele Filipinos, die für die Regierung arbeiten. Seit Mitte der 60er Jahre, als wir aufgehört haben, Kubaner einzustellen, wurden Jamaikaner beschäftigt. Unsere Vertragsfirmen heuern auch Arbeiter aus anderen Ländern an.
Die natürlich keine US-Löhne bekommen. Aufgrund der Spannungen mit Kuba in der Vergangenheit musste Guantanamo völlig autark werden, unter anderem mit einer Meerwasserentsalzungsanlage und Windkraft. Große Frachtschiffe versorgen den Stützpunkt mit frischen Lebensmitteln und Gebrauchsgütern. Buchstäblich alles muss aus den USA herbeigeschafft werden, ein teures Unterfangen. Rund eine halbe Milliarde Dollar jährlich kostet der Unterhalt dieses Stützpunkts, der im Laufe der Geschichte immer wieder auch Anlaufpunkt für Flüchtlinge, vor allem aus Haiti, war. Und künftig? Kubas Ex-UN-Botschafter Néstor García nennt einige Ideen.
Zu einem Zeitpunkt wurde diskutiert, ob man Guantanamo nicht unter UN-Hoheit stellen und ein Meeresforschungszentrum einrichten sollte. Auch die gemeinsame Verwaltung des Territoriums durch die USA und Kuba wurde diskutiert. Und der Vorschlag Obamas, ein internationales Ärztezentrum einzurichten. All diese Ideen werden momentan jedoch nicht ernsthaft verfolgt.
Vor allem, da US-Präsident Trump das Gefangenenlager Guantanamo modernisieren und für weitere Häftlinge öffnen will.
So sehen also die neuen Pläne für Guantanamo aus, die US-Navy-Basis im Südosten Kubas. Burkhard Birke war auf der Insel unterwegs. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören. Und ich kann schon mal verraten, dass die Entscheidung für Ihre Wunschweltzeit gefallen ist. Sie hatten uns ja einige Vorschläge geschickt. Welches Land es jetzt geworden ist oder welche Region, erzählen wir hier demnächst im Podcast der Weltzeit. Also immer mal wieder reinhören.